ja viele Menschen diese typischen, ja, Meet Me Ads, Data Unplugged oder Meet Me Ad OMR oder sowas
posten. Dass sie das posten,
ja,
ne? Genau.
Genau. Mhm. Also auch die können wir erkennen, ja, wir können auch aus den Ausstellerlisten, auch da interessieren sich manche Unternehmen eher dafür, sagen, hey, was sind denn das für Companies?
Ja.
Und dort sozusagen sagen, hey, von den 20, gib mir mal bitte den Geschäftsführer,
Head of IT. Also auf der Website meinst du, die Ausstellerliste?
Ja, genau.
Die meinst du, okay.
Genau, also die muss man sozusagen als Basis nehmen,
ja,
und wir gucken dann sozusagen die Company nach und versuchen eben die richtige Person auf LinkedIn.
Achso, das fließt dann auch in Singlist rein,
eure
Softwarelösung?
Genau.
Und kann kombiniert werden mit den anderen.
Ja, genau. Also manche sind halt, also als Aussteller ist man ja selbst, hat ein Sales-Interesse sozusagen, ja, dann will man ja nicht Sales-Target sein zwangsläufig, aber manche Unternehmen von uns sind eben stärker interessiert an den Ausstellern, manche an den Teilnehmern sozusagen.
Hey, heute haben wir eine besondere Podcast-Episode. Und zwar hatten wir kürzlich zu Gast Robert Vossen, Founder und CEO von Singlist. Ich habe Robert kennengelernt dieses Jahr auf der Hinterland und wir haben sehr schnell festgestellt, mit genau diesem Thema Events haben wir eine große Anknüpfung. Und darüber haben wir uns unterhalten, wie seine Lösung, sein Startup am Ende, vor allem Event-Veranstaltern helfen kann und allen, die dort sind, die Stände haben. Denn mit Singlist kann man im Vorhinein feststellen, wer kommt denn zum Event und diese dann kontaktieren, indem Daten heruntergeladen werden, sozusagen von LinkedIn, zum Weiterbearbeiten und Analysieren. Gerade in der Vorbereitung sehr, sehr wertvoll auf Events wie zum Beispiel auch das Data Unplugged Festival. Und genau dazu haben wir uns fast eine Stunde lang unterhalten. Viel Spaß! Ja, ich freue mich sehr, heute Robert Vossen hier zu Gast zu haben. Hi, Robert.
Hi.
Robert ist Co-Founder und CEO von Singlist. Und das Spannende da ist, es ist nicht nur eine LinkedIn-Crawling-Solution, sondern, und das macht es für uns halt so spannend, gerade im Bereich Events, in der Vorbereitung von Events, eine sehr wertvolle Lösung. So, und deshalb triggert mich das natürlich direkt, dich sofort zu fragen, warum findest du denn Events so wertvoll?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte immer mit Business-Events ehrlich gesagt so eine Hassliebe, ja, weil du gehst da hin und du, es ist immer schön, Tag war auch, also vor Corona waren wir alle in Büros, inzwischen geht das ja, aber so, du gehst einen Tag aus dem Büro raus, ja, hast Inspiration, triffst irgendwie Leute, aber am Ende, gerade wenn du jetzt im Vertrieb und Marketing bist, hast du ja eben auch natürlich ein Ziel, ja, auf der Messe und muss man ja nicht um heißen Brei drüber rumreden. Ja, am Ende geht es natürlich auch darum, die richtigen Kontakte zu knüpfen.
Ja.
Oft ist es halt, oder zumindest wenn wir es mal auch an die Vor-Corona-Zeit denken, wo ja auch das Thema Networking-App noch sehr, sehr selten anzutreffen war, war das ja im Prinzip eher so ein bisschen Prinzip Hoffnung, ja, und Glück und wie man da sozusagen so trifft. Und deswegen fand ich das immer so ein bisschen eigentlich ganz cool. Und manchmal, ja, ich habe irgendwie 5, 6 Leute getroffen und macht alles total Spaß und cool. Aber so eine strukturierte Vorbereitung, da bin ich halt irgendwie ein Freund von, ja, war immer relativ schwierig. Und genau, deswegen haben wir uns überlegt, vielleicht kann man das nicht anders machen.
Ja, genau. Wir haben uns kennengelernt auf der Hinterland, passenderweise,
genau,
auf einem Event. Da standen wir draußen und dann sind wir ins Gespräch gekommen.
Genau.
Und seitdem haben wir uns immer wieder mal geschrieben.
Genau.
Jetzt endlich mal wieder gesehen und uns gedacht, hey, dann lass uns doch direkt das auch aufnehmen, was wir noch weiter zu besprechen haben. Ne?
Genau.
Weil da ganz viele Anknüpfungspunkte sind. Also Richtung Data Unplugged. Es ist ganz logisch. Wir sind ja ein Event.
Ja.
So. Und können auch mit Sicherheit von eurer Lösung profitieren.
Ja.
Das besprechen wir ja gerade auch.
Genau.
Ganz konkret. Und das wollen wir verstehen. Wir wollen aber auch die Reise dahin verstehen.
Mhm.
Ja, wir haben verstanden, du hältst viel von Events, hast aber auch eine Hassliebe lange gehabt. Weil, weil schwierig. Kontakte auf der einen Seite wertvoll, aber dann so ein bisschen dieses Thema einfach Zeit effizient nutzen. Ne? Du musst halt dann so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen mit untersuchen, gerade bei den großen Events. Ne? Magst du mal einen Schritt noch zurückgehen vor Singlist? Singlist ist jetzt das Startup, was auch noch relativ bisschen mehr als ein Jahr da ist. Ne?
Genau.
Also ist noch relativ frisch. Du wirst ja schon vorher eine Menge gemacht haben, habe ich gesehen.
Mhm.
Vielleicht nimmst du uns da ganz kurz nur mit, so wo kommst du eigentlich her?
Ja, genau, gerne. Ich habe immer eigentlich in der Startup- und Venturing-Welt gearbeitet. Also ich war bei ProSieben in einem Corporate Venture. Ich war in einem Venture von Finly, wer das kennt noch, ein Venture-Builder, der sich sehr auf Finanz- oder Fintech- und Insurtech-Lösungen konzentriert hat. Zuletzt selbst bei einem Venture-Builder und habe viel Corporate-Venture-Building gemacht. Also immer sozusagen, ne, irgendwie neue Geschäftsmodelle, Ideen sozusagen nicht nur sozusagen am Whiteboard entworfen, sondern eben auch im Maschinenraum sozusagen, ja, bei ProSieben war in einem Startup war ich der erste Mitarbeiter und mein erster Job war es, LAN-Kabel zu kaufen, weil die Zentrale und aus Unterföhring hatte aber einen sehr komplizierten Prozess und so hätte man halt, naja, 3 Wochen später erst Internet gehabt, also einfach mal in Saturn gelaufen oder irgendwohin.
So. Wohntest du dann auch damals dort? Weil jetzt bist du in Berlin. Jetzt bist du
ja,
in Berlin.
Ja, genau. Ja, genau. ProSieben hatte früher, das ist immer noch so ein bisschen da, aber so ein Digital-Hub in Berlin.
Ja, ach so.
Um die ganzen Digitalbeteiligungen so ein bisschen dort zu bündeln. Und das war sozusagen der Digital-Bereich, sage ich jetzt mal, von Berlin.
Ja.
Und genau, aber oft zwischen Berlin und München dann auch Unterföhring hin und her.
Ja, ja, Unterföhring ist ja so ein kleiner Vorort von
München. Ja, ja,
genau, das ist ja da.
Genau. Mhm. Und in den Rollen war ich aber auch immer sozusagen immer in Sales, Marketing, BizDev nahen Rollen sozusagen und immer sozusagen versucht, aus eben der Geschäftsidee an der Wand, versucht auch eben tatsächlich das Geschäft zu entwickeln.
Mhm.
Und genau, da zählen Events natürlich zum einen. Und grundsätzlich ist ja das Thema Geschäftsentwicklung und Vertrieb etwas, was über die Jahre auch nicht leichter geworden ist. Ist, glaube ich, nie leicht, das ist auch okay. Aber genau, das ist so meine Reise sozusagen hin. Ich habe, wie gesagt, in den verschiedenen Sachen immer sozusagen mit aufgebaut und dann Anfang oder beziehungsweise letzten Jahres gedacht, jetzt werfe ich meinen Ring selbst in den Hut, ja, und mit 2 Co-Foundern zusammen Signalist gegründet. Und da stehen wir jetzt.
Okay. Und warum? Also, da muss ja irgendein Trigger gewesen sein. Also, weil klar, du warst im Venturing-Bereich. Insofern ist das nicht mehr so weit, dann selber was zu gründen.
Genau.
Aber gab es da so einen Moment, der entscheidend
war? Ja, das waren verschiedene Sachen. Also es war lustigerweise am Anfang fängt es ja doch auf einem Whiteboard an. Und wir haben die ersten 2 Monate auch, wie man das in der Corporate Venturing-Welt macht, auch sehr intensiv exploriert und validiert, wie man es nennt. Also wir haben nicht sofort die Idee für Signalist gehabt.
Mhm.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir eine Sales-Automation-Lösung für einen bestimmten Bereich bauen, ehrlich gesagt, weil es gibt natürlich auch schon viele Lösungen am Markt, sondern wir haben eigentlich 3 Dinge für uns festgestellt, die jetzt eigentlich keine bahnbrechende Erkenntnis sind, aber Fachkräftemangel nimmt zu, der Druck nach Profitabilität hat extrem zugenommen in vielen Unternehmen in den letzten Jahren. Wir kennen alle die Nachrichten zu Wirtschaftskrisen und den Herausforderungen der deutschen, aber auch globalen Wirtschaft. Und dann natürlich AI als Event, als die ChatGPT-Release sozusagen, wo ich glaube, alle Unternehmen, ich kenne keine andere Technologie, die so sehr eine Awareness erzeugt hat, okay, da passiert gerade irgendwas. Nicht jedes Unternehmen setzt es ein und manche besser und schlechter und inzwischen sind wir auch schon ein paar Jahre weiter. Aber das war so der Moment, wo wir gesagt haben, wir glauben massiv, dass Prozessautomatisierung generell wachsen muss.
Mhm.
In welchem Bereich jetzt? Ja, haben uns verschiedene Ideen überlegt und für uns war es immer klar, dass KI ist ja schön und gut, aber am Ende kommt es ja immer auf die Daten drauf an, ja, dieses Shit-In, Shit-Out. Prinzip, wenn ich mein CRM nicht gepflegt habe, dann wird mir auch eine KI nicht helfen, dort irgendwie intelligent Opportunities zu finden, sondern ich muss es eben pflegen. Und in der Regel musste ich das bislang sehr, sehr manuell immer pflegen. Und deswegen haben wir uns auch immer Gedanken gemacht, sozusagen, wo sind eigentlich die komplizierten Punkte, Stichwort Datenerhebung, Datenpflege, Datenbereinigung und so weiter und so fort, ja, die eben dann Grundlage für Geschäftsentscheidungen am Ende sind. Und so haben wir verschiedene Ideen gegeneinander getestet und lustigerweise auch mit unserer eigenen Lösung, die dann natürlich dann auch immer weiter als Produkt gewachsen ist. Und letzten Endes übers User-Feedback quasi gesagt, hey, da scheint irgendwie wirklich ein Problem zu sein.
Ja.
Und der eine zentrale Moment war eigentlich, dass ich dann zu meinem CTO gesagt habe, jetzt gehe ich hier zum ersten Networking-Event wieder in neuer Funktion sozusagen.
Mhm.
Mist, jetzt muss ich wieder stundenlang diese Teilnehmerlisten irgendwie durchlesen, ja, und gucken, wer ist denn für mich relevant.
Ja, okay.
Und
das war der eigene Pain, ne?
Genau. Und vor allem in der Phase, das ist vielleicht ein bisschen untypisch für die meisten Unternehmen, aber in der Phase wusste ich ja noch nicht mal, was ich brauche, ja,
ja.
Also auf dem Event. So, das heißt, bin wirklich da 2000 Teilnehmer durchgegangen und ich meine, klar, so ein bisschen flippt man da natürlich und sagt, okay, das macht gar keinen Sinn, das macht ganz viel Sinn.
Mhm.
Aber dazwischen ist ja sehr, sehr viel, wo man sagt, was machen die eigentlich und ist das relevant und mal schauen, finde ich dann einen Anknüpfungspunkt. Und das ist ja extrem viel Zeitaufwand mit googeln und auf LinkedIn Personen suchen. Und dann meinte mein CTO, ja, das Problem kann ich dir lösen, ja, ich kann dir die Liste exportieren. Dann können wir die Leute auf LinkedIn quasi nachgucken, dann haben wir zumindest mal eine Datenbasis.
Mhm.
Und das war eigentlich so ein bisschen der initiale Moment, und als das dann Kunden von uns, die wir im gleichen Zeitraum gewonnen haben, gesagt haben, ja Mensch, wir haben genau das gleiche Problem immer. Und dann kam noch ein Kommentar dazu von einem Kunden, der sagte, wenn ihr uns aber sagen könnt, wer auf die Events geht, wenn es keine Networking-App gibt, das wäre natürlich genial. Gerade in den USA seltsamerweise ist das Thema Networking-App anscheinend weniger verbreitet. Mhm. Und genau, so ist es quasi immer weiter gewachsen, dass wir uns vor allem eben auf diese Offline-Events in der Vorbereitung konzentriert haben und nach immer mehr Online-Signale eben angebunden haben, um dort auch zu erkennen, wer geht eventuell hin. Okay. Und die kann man natürlich auch für andere Sachen nutzen.
Ja, und wo hast du den CTO kennengelernt? Wie seid ihr zusammengekommen?
Wir haben in der vorherigen Company zusammen im Enterprise
Projekte gemacht. Genau. Okay, also da einen gemeinsamen Weg gegangen schon. Ja, genau. Okay, verstehe. Und wie lang war so diese ganze Phase von, okay, ich guck mal rum, so was könnten wir zusammen entwickeln? War das ein halbes Jahr?
Nee, das ging relativ flott. Also wir haben, also was heißt relativ, aber wir haben einen sehr strukturierten Prozess. Das war der Vorteil, dass ich das sozusagen jahrelang gemacht habe für Unternehmen. Aber wir haben 2-3 Monate haben wir.
Ach doch, so fix, okay.
Ja,
doch. Und dann war Signalist eigentlich klar, dass das gebaut wird. Ja. Und damit habt ihr, kann man sagen, jetzt ein Product Market Fit, weil ihr ja schon auch Kunden gewonnen habt. Noch am Anfang.
Ja, genau.
Aber es ist schon so, es ist jetzt eine Lösung, die verkauft wird schon.
Ja, ja, absolut. Also wir haben relativ schnell, also wir sind natürlich, wir sind momentan bootstrapped und haben so eine Mischung aus, wir helfen Unternehmen und begleiten sie für 2-3 Monate, die jetzt wirklich noch gar keine oder sehr wenig Ahnung von ich sag mal, digitalen Vertriebsmöglichkeiten haben und begleiten die 2 Monate. So kommt ein bisschen Geld sozusagen in die Kasse, aber sozusagen nach und nach immer mehr die Softwarelösung gebaut. Mhm. Und inzwischen sind wir in so einer Position, wo wir eben die Plattform Standalone wunderbar funktioniert. Und trotzdem, das war so ein zweiter Beweggrund ganz am Anfang, als wir uns zusammengesetzt haben. Es gibt ja Softwarelösungen wie Sand am Meer für jeden Bereich. Ja. Und da die richtige rauszufinden, ist halt immer auch sehr viel Zeitaufwand. Und wenn ich mir die Webseiten von, egal was ich mir, ein CRM oder HR-Lösung, mir die Webseiten von 5 Unternehmen angucke, dann steht da überall, wir sind das beste Tool und können alles. So. Und diese Review-Plattform ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis von OMA Reviews oder G2 oder was es alles gibt. Und trotzdem bin ich dann ja oft als Unternehmensanwender, unser dritter Co-Founder, CFO, hatte die Herausforderung, er musste dann 20 Tools irgendwie implementieren, als mal eine Company gewechselt wurde vom Eigentümer und da massiv sozusagen ja Aufwände in Datenstrukturen wechseln.
Ja.
Und daraus kam eigentlich der Gedanke, naja, kann man das nicht kombinieren, zu sagen, hey, wir haben eine Lösung und jetzt wieder auf uns bezogen, viele Unternehmen oder in vielen Unternehmen ist der Sales-Prozess ähnlich, aber nicht gleich.
Ja.
Jeder hat irgendwie im Detail dann schon unterschiedliche Fragestellungen, die ihn interessieren. Und da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich, dass es nicht sozusagen eine reine Self-Service-Lösung ist, wo du sagst, hier, lieber User, viel Spaß, hier gibt es 5 Knöpfe und du kannst sie konfigurieren, wie du willst. Mhm. Sondern wir glauben, dass es genug Unternehmen gibt oder sehen das auch, die liebend gerne jemanden an der Hand haben, ja, der sagt irgendwie, hey, ich implementiere dir das, ich kann das auch customizen, so wie du es für deinen Prozess individuell brauchst. Und wir können auch Dinge per API anflanschen, wenn das für euch irgendwie sinnvoll ist. Und manchmal sind das Features, die wir eh auf der Roadmap hätten und einfach nur vorziehen. Manchmal sind es wirklich Custom-Entwicklungen. Und daraus entsteht so ein Zwitter eigentlich aus einer Softwarelösung, die aber eben customizable ist. Und wir damit eben uns auch so ein Stück weit von einer reinen SaaS-Lösung abheben.
Ja, du hast ja schon gesagt, es gibt tausende Lösungen im Sales. Weil auf der einen Seite verständlich, gerade im Sales, wenn du irgendwas besser machst, kannst du direkt an Umsatzverbesserung messen. Und damit ist halt immer eine Argumentation Richtung, hey, du musst diese Lösung kaufen für 1.000 Euro, weil am Ende holst du damit 3.000 Euro mehr rein.
Ja,
damit kann man immer wunderbar arbeiten, aber das ist Fluch und Segen zugleich, weil das auch gleichzeitig bedeutet, dass da wahnsinnig viele Unternehmen es ausprobiert haben von irgendwelchen CRM-Lösungen. Da gibt es eben nicht nur Salesforce und HubSpot, sondern viele andere bis in alle Richtungen, also die gesamte Sales-Pipeline hat an allen Punkten so viele potenzielle Softwarelösungen. So, das ist halt sozusagen das eine, was sehr unübersichtlich macht, ne? Jetzt wollen wir gleich verstehen, was genau noch, du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Ich habe ja auch eben eingangs gesagt, LinkedIn-Crawling, ein Riesenthema bei euch. Nicht das einzige, weiß ich, aber so eins der ganz großen, ne? Aber dieses Thema, was wir jetzt gerade auch besprechen, ja, dieser Podcast hier, dieser spezielle Podcast, ist ja auch so eine Art Service für unsere Kunden und Kundinnen, ne? Dass wir die so mitnehmen und denen auch zeigen, was ist möglich, was können die auch machen in der Vorbereitung. Du hast ja gesagt, wie wichtig ist das mit der Vorbereitung.
Ja.
Deswegen gerade so gepolt auf Events, ganz konkret.
Ja.
Worum geht's bei Signalist?
Also, wie ich eingangs gesagt habe, ne, diese Networking-Apps sind ja schon mal eine Hilfe, weil man irgendwie ungefähr weiß, wer kommt. zum Event und manche haben, wie gesagt, einen vertrieblichen Fokus und andere vielleicht andere Gründe, warum sie Networking betreiben wollen. Und wir nehmen sozusagen im Auftrag von unseren Kunden die Teilnehmerlisten und gucken letzten Endes über verschiedene Prozesse. Eigentlich versuchen wir, jede Firma und jede Person auf LinkedIn zu identifizieren. Das klappt bei LinkedIn-affinen Zielgruppen extrem gut, logischerweise. Bei weniger Zielgruppen oder weniger LinkedIn-Zielgruppen können wir das über die Companies dann machen. Aber wir können natürlich niemanden finden, den es einfach nicht gibt. Ja, das heißt, wir haben keine 100% Trefferquote. Aber wie gesagt, in unseren Welten, wo wir uns bewegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal auf LinkedIn erkennen, relativ groß. Und die LinkedIn-Pages auch von Companies übrigens sind extrem wertvoll und sie sind auch irgendwie übrigens öffentlich verfügbar.
Also wer dann irgendwas macht auf LinkedIn, das ist ja öffentlich einsehbar.
Ja, also zumindest genau, die Company-Pages, auch die persönlichen Profile sind teilweise öffentlich einsehbar, genau. LinkedIn hat ja auch seine, sozusagen, will ja, dass Leute sich einloggen und anmelden, aber hat ja schon ein paar User in Deutschland, so ist ja nicht. Aber auf einer LinkedIn-Page stehen zum Beispiel, auf einer Company-Page stehen zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen, wie viele sind auch sozusagen associated mit der Company. Also das heißt, man hat so ein bisschen Gefühl, stimmt das, was sie eigentlich so sagen, ja, haben die wirklich 5000 Mitarbeiter? Es steht eine Industrie, wann sie gegründet sind, es steht ein Beschreibungstext, das wird ja vom Marketing-Team gepflegt, ist also in der Regel akkurat.
Ja.
Und auf einem persönlichen Profil, klar, ne? Ich sehe einen Jobtitel, ich sehe eine Headline, ich sehe also alles, was wir sozusagen auf LinkedIn-Profil ja angeben. Die einen mehr, die anderen weniger. Das sind ja relativ spannende Informationen.
Ja.
Und vor allem auch, letzter Punkt, vielleicht auf einer Company, auf einer LinkedIn-Company-Page steht natürlich auch die Website. Und auch eine Website ist eine sehr für Datenanalysen natürlich immer eine sehr, sehr interessante Quelle, weil sie eben die Company-eigene Quelle ist, neben, was ich natürlich auch googeln kann über den Firmennamen. So. Und das heißt, wir suchen jede Person und jede Firma sozusagen auf LinkedIn und können damit dann eben erstmal, ich sag mal, die Grunddaten, ja, wie viele Mitarbeiter haben die, welche sind gegründet, wo sitzen die, wo sitzt die Person, ja, also auch diese Daten bekommen wir quasi und können sie letzten Endes in der tabellarischen Ansicht quasi anzeigen. Das ist sozusagen das, wo wir angefangen haben. Und dann kommen jetzt aber so diese ganzen Nitty-Gritty-Geschichten. Ich will ja vielleicht wissen, wer, mit wem aus meinem CRM habe ich denn vielleicht schon Kontakt gehabt, ja? Wer ist denn vielleicht ein LinkedIn-Connection von mir oder jetzt arbeiten wir vielleicht zusammen im gleichen Unternehmen, ja? Wen kennt denn der Bernhard eigentlich? Den muss ich ja vielleicht nicht anschreiben. Oder vielleicht doch anschreiben oder darauf Bezug.
Aber anders anschreiben vielleicht.
Aber anders, genau. Oder manchmal habe ich irgendwie eine qualitative Frage, ja, so, hey, ist das vielleicht ein B2B-Unternehmen? Das ist für uns immer relevant. Ist das ein Wettbewerber?
Ja.
Und so weiter und so fort.
So eine Kategorisierung, ne? Also eigentlich all das, was ich idealerweise in der Vorbereitung tue.
Genau.
Aber bitte doch nicht händisch. Also, ne, dass ich dann irgendwie überlege, wer kommt. Und dann will ich ja, warum mache ich das eigentlich? Weil ich ja die Zeit, die Events sind ja beschränkt auf, sagen wir, 2 Tage. Da passiert immer sehr viel parallel, auch auf der Data Unplugged.
Ja.
Und dann will ich ja sicherstellen, dass ich mit den richtigen Menschen und Unternehmen in den Austausch gehe. Also am Ende, was heißt denn das? Termine vereinbaren, ne?
Ja, genau. Ja, also wie du sagst, ne, so man unterschätzt es immer so ein bisschen, oder ich glaube, man unterschätzt es nicht, aber man vergisst es so ein bisschen. Ja, ich meine, ich bin 2 Tage raus, ich habe ein Hotel, ich muss anreisen, das Ticket und sowas, so das summiert sich ein bisschen, ja. Wenn ich ein Aussteller bin, dann habe ich in der Regel ja gleich 2, 3 oder vielleicht noch größere Teams irgendwie da. Also das ist ja schon budgetär, ist es ja was, ja. Und genau, ich muss halt einfach schauen, dass ich das natürlich auch, du hast eben gesagt, ne, wenn ich 1.000 Euro ausgebe, will ich 3.000 Euro einnehmen. So ist es ja eigentlich bei Events auch. Es ist ein bisschen schwieriger messbar, weil du natürlich auch, ne, Brand Awareness signalisierst.
Also langfristige Effekte hast du natürlich auch. Und in alle Bereiche, die eben auch gar nicht Sales sind, hat es ja auch positive Effekte. Also
ja,
konkret Recruiting, ne, fällt mir sofort ein,
genau.
Logisch.
Ja. Und trotzdem ist es ja so, das, was ich irgendwie am ehesten noch messen kann, ist, ja, was ist denn rausgekommen aus der Messe und gehen wir nächstes Jahr wieder oder gehen wir dieses Jahr auch mehr oder weniger oder wie auch immer, ist, wie viele relevante Kontakte habe ich denn eigentlich gemacht?
Absolut. Und
was kann ich daraus sozusagen ummünzen? Sei es eben Recruiting, ist auch ein guter Stichwort, wie du sagst, aber natürlich eben auch im Sales, klar.
Absolut. Sagen wir übrigens immer auch ganz fokussiert, ja klar, Spaß ist wichtig, aber nicht des Spaßes wegen allein. Deswegen machen wir das Event nicht. Ja. Also mit den ganzen Highlights, auch bei uns auf der Data Unplugged, ist es so, die brauchen wir, um die Energie zu maximieren, weil wir dann auch diese Zufalls, das geht jetzt ja über diese Vorbereitung hinaus, aber auch so diese Zufallskontakte erzwingen. Also das ist einfach basierend auf der Energie, mit dem Spaß und Party und alles, was da so passiert, wirst du mehr Effekt erzielen am Ende. Aber Vorbereitung ist umso besser. Natürlich, immer noch. Gar keine
Frage. Und das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ne? Nein, also, das ist es auch. Ja. Genau, das ist es so. Ne? Aber um das eben zu rechtfertigen, auf Events zu fahren, brauchst du am Ende Business Value. Das ist ja, ganz klar. Genau. Spaß ist gut, nehmen die Menschen ja auch gerne mit.
Ja.
Logisch. Aber am Ende geht's danach ganz stark darum, hey, wie viele Leads und am Ende, wie viele Kunden schließe ich ab?
Ja, genau. Also genau. Und das ist letzten Endes das, was wir versuchen eben zu optimieren. Vor allem eben die Recherchezeit. Und auch da merken wir mit unseren Kunden, es gibt so die verschiedenen, ja, manche, auch ich in der Vergangenheit und meine Teams, ja, haben irgendwie stundenlang diese Listen irgendwie gewälzt. Und das ist ja auch, diese Vorbereitung ist ja immer direkt vor dem Event. Ich kann ja nicht sagen, ah, das ist in 2 Monaten, ich mache jetzt jeden Tag mal eine halbe Stunde. Das geht ja nicht, weil ich ja. Immer sozusagen erst punktuell weiß, wer geht denn da sozusagen hin oder wer hat sich in diesen Networking-Apps angemeldet.
Ja.
Und die anderen überlassen es halt eben dem Prinzip Glück und Networking. Und das ist auch okay, vielleicht, wenn das aufgeht. Aber ich war eher sozusagen immer das Team Vorbereitung. Und dann kann sozusagen Zufall on top kommen.
Ja, lass mal ganz konkret machen. Also ich bin jetzt ein Unternehmen, habe einen Stand und bin da mit meiner Vertriebsmannschaft oder zumindest mit einem Teil von denen. Vielleicht habe ich sogar noch einen Talent Acquisition Manager, Managerin dabei. So, ich stehe auf jeden Fall an einem Stand und ich warte natürlich auch. Ich bin ja bereit, also quasi Inbound, ne? Also alles, was kommt,
klar.
Ne, ist ja klar. Zusätzlich aber will ich ja auch das maximieren. Lass uns damit anfangen und dann auf der anderen Seite, ich bin jemand, der sozusagen keinen Stand hat, aber auch das Maximum rausholen möchte. Also irgendwie auch dann targetiert mir so Cherry-Picking-mäßig mir das Beste rausholen möchte. Vielleicht können wir die beiden Fälle mal ganz konkret besprechen. Mhm. Also einmal, ich habe einen Stand. Was mache ich jetzt mit einer Lösung wie Singlelist im Vorhinein?
Ich glaube, die Cases sind ehrlich gesagt gar nicht so unterschiedlich, weil am Ende ist ja das Gleiche. Ich habe sozusagen, ich habe ja 2 Optionen. Wenn wir jetzt alle Events sind, bei euch, ihr habt ja eine Networking-App, aber entweder hat ein Event eine Networking-App, ja oder nein. So, dazwischen gibt es ja relativ wenig Beispiele sozusagen.
Wobei die Apps auch sehr verschieden sein können, ne?
Also die sind sehr verschieden, das ist auch ein guter Punkt. Wenn
ich Hinterland mir überlege, war ja wiederum sehr umfangreich, finde ich, im Vergleich zu anderen Apps, die ich so gesehen habe.
Ja, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber in einer Networking-App, die ich irgendwie gesehen habe, da konntest du halt nach dem Namen filtern und kannst sagen, gib mir alle Roberts.
Ja.
Und das ist, weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll
ist. Gibt's so viele, ne?
Ja, das nicht. Also die Anzahl wäre wahrscheinlich okay, aber ob das die richtigen sind, weiß ich jetzt, wie gesagt, nicht. Ja, also eigentlich schon, aber egal. So, aber das heißt, sowohl als Aussteller als auch Besucher habe ich, wenn das Event so eine Networking-App anbietet, die Möglichkeit, mir sozusagen dort manuell die Leute rauszusuchen. Manchmal kann ich sie anschreiben, manche sind besser, manche schlechter. Was ja aber auch dazu kommt, wenn ich auf 5 oder 10 Events im Jahr gehe, habe ich auch 10 Networking-Apps und die werden ja auch immer so im Peak benutzt. Ja? Also die benutze ich sozusagen eigentlich einen Tag vor dem Event, beim Event und danach eigentlich auch nicht mehr. Auch da ist eigentlich für uns die Empfehlung zu sagen, hey, versuch doch lieber auf dem LinkedIn eine Connection aufzubauen, wenn die jemand annimmt, das ist quasi wie so ein halber Newsletter-Abonnent, und man geht einen Austausch, man hat gleich Kontaktdetails sozusagen ausgetauscht. Das heißt, wir gehen sozusagen im Namen unserer Kunden in die Networking-Apps rein, holen uns alle Teilnehmer raus und gucken alle auf LinkedIn nach und dann hast du quasi eine tabellarische, du kannst Filtermöglichkeiten einstellen und Scorings und diese Checks, was ich gerade gesagt habe, ist jemand in meinem CRM oder nicht. Und habe damit einfach deutlich viel, und wie gesagt, auch diese qualitativen Fragen, ne, hey, ist das irgendwie eine B2B-Company oder ist das ein Wettbewerber, was auch immer, sich ein Unternehmen von uns, vielleicht auch ein ganz konkretes Beispiel, will sehr genau wissen, wo haben die welche Standorte. Steht ja auch nirgendwo. Auf der LinkedIn-Company-Page sind alle Standorte in der Regel von der Firma angegeben. Wir haben einen relativ kleinen, leichten Lookup gebaut. Ist München in Bayern und in Deutschland? Ja, dann Count 1 und so weiter und so fort. Und so kann ich plötzlich sagen, hey, mich interessieren alle Münchner Unternehmen oder bayerischen Unternehmen. Also filter ich danach entsprechend.
Aber haben die auf LinkedIn nicht nur einen Standort angegeben, nämlich Headquarter, sondern echt alle?
Beides. Du hast in der Regel Headquarter angegeben, du kannst aber auch, ich weiß nicht, ob es alle Unternehmen par excellence sozusagen machen, aber die Großen machen das in der Regel, dass du mehrere Standorte angeben kannst, ja.
Ah, okay, das habe ich noch gar nicht
gesehen.
Ich
hatte letztens in einem Fall Bonn in Afghanistan gesehen und habe gesagt, wo kommt denn dieser Bug in unsere Software her?
Ja.
Und dann hat das Unternehmen halt tatsächlich angegeben, dass sie in Bonn, Afghanistan
eine
Location haben. So, das können wir natürlich schlecht, also klar, das könnte man irgendwie filtern, aber das ist irgendwie 0,
ja. Das ist ein Fehler. Aber ich habe verstanden, also man hat dann eine LinkedIn Anreicherung, ja, das ist wichtig, raus aus der Networking-App, rein in LinkedIn, dass ich dort auch noch schreiben kann und dort auch eine Beziehung auch pflegen kann.
So, genau.
Das einfach auch im Nachhinein. Ne?
Ja, genau.
Wenn ich jetzt will, ich habe einen Stand, okay, dann bin ich natürlich froh über alle, die kommen. Aber ich will auch schon Termine für einmal, also Menschen auch schon einladen, zu mir zu kommen auf dem Event. Ne?
Genau.
Das würde ich dann dort machen. So quasi, hey, ich glaube, du solltest zu meinem Stand kommen. Ich bin, by the way, in Halle A1, Stand, blablabla. Und das ist ein Timeslot, hast da Zeit.
So? Genau, richtig. Also ehrlich gesagt machen wir das relativ simpel. Es gibt ja auch in dem Sales-Bereich sehr viel in diesen AI-generierten Nachrichten und Lösungen und sowas. Und Personalisierung wird ganz groß geschrieben. Das stimmt ja auch oder ist nicht verkehrt. Aber im Endeffekt muss man ja sagen, du kannst ja eine LinkedIn-Einladung verschicken. Das sind 200-300 Zeichen, je nachdem, welche LinkedIn.
Das mache ich aber nicht auf Single-List, ne?
Nee, du löst es bei uns sozusagen aus, genau. Und dann geht das sozusagen, wenn man das hat, in solche sogenannte Sequencer, also diese LinkedIn-Automatisierungsthemen. Du kannst es auch per E-Mail natürlich rein theoretisch machen, wenn man eben nicht in anderen Ländern sind die GDPR-Regularien ja andere. Und wir haben auch internationale Kunden. Und genau, das heißt, am Ende kannst du eine relativ kurze Nachricht, das ist auch generell die Empfehlung, ja. Niemand will sofort einen Sales-Pitch, ich bin das beste Unternehmen für XY, aber hey, ich habe gesehen, zu GS Data Unplugged, wir machen XYZ, wollen wir uns vielleicht um 14 Uhr treffen. Freundliche Grüße.
Ja. Oder hier ist mein Booking-Link.
Ja. Auch das, ehrlich gesagt, es funktioniert relativ schlecht. Okay. Ich will es nicht ausschließen, ja, aber es ist wirklich ein freundliches, sympathisches, hey, du gehst hin, ich gehe hin, ich mach das, impliziert, ich glaube, das könnte sinnvoll sein, dass wir uns austauschen, wenn du Lust hast, let's do it. Und dann, das Schöne ist ja auch bei einer LinkedIn-Anfrage, man kann die annehmen, man kann sie nicht annehmen, und dann sich eben verabreden, ja, und dann kann man das natürlich, also wir wollen ja auch die Networking-Apps gar nicht ersetzen, man kann natürlich auch über die anschreiben, ja, wenn man das eben lieber mag. Aber die Recherche bleibt natürlich trotzdem. Ja, und das automatisieren wir sozusagen.
Okay, verstehe. So, und wenn ich jetzt keinen Stand habe, so ähnlich. Weil dann will ich ja auch wissen, wer so kommt, wer so da ist.
Genau, es gibt die Networking Areas oder ich weiß irgendwie, wo ich mich mit den Menschen irgendwie verabrede oder ich gehe zu deren Ständen. Gibt es ja auch manchmal, dass ich sage, hey, ich glaube, ich habe eine Lösung für euch oder lass mal austauschen, ich komme zu euch. Ja. Aber der Prozess ist ja eigentlich der gleiche. Ja. Ich bereite mich auf die Messe vor, ich bin morgen auf der Data Unplugged, habe dort irgendwie mein Ziel, so und so viele Personen irgendwie, relevante, kennenzulernen und macht es ja egal, ob ich sozusagen Aussteller bin oder Besucher.
Okay. Was vergessen wir dabei? Also was geht noch? Also auch gerade mit Signalist. Also wirklich so als Empfehlung, so hey, Leute, bereitet euch so vor, macht während des Events das und im Nachhinein das. Ich verstehe gerade die Vorbereitung. Da ist Signalist stark. Ne? Da vergessen wir jetzt wahrscheinlich irgendwas. Nimm uns da nochmal mit auf die Optimierung. So, was würdest du empfehlen jetzt? Du hast ja den besten Einblick in Signalist, logischerweise. Ja. Was würdest du da, was würdest du empfehlen zu tun?
Ja, vielleicht nochmal ein Punkt. Wir haben gerade sehr auf diese Networking-Apps gesprochen. Es gibt, wie gesagt, auch die Events, die das nicht haben. Und dort, was wir dort machen, es gibt ja viele Menschen, diese typischen Meet-Me-Ads, Data Unplugged oder Meet Me at OMR oder sowas
posten. Dass sie das posten,
ne? Genau. Also auch die können wir erkennen. Ja, wir können auch aus den Ausstellerlisten, auch da interessieren sich manche Unternehmen eher dafür, sagen, hey, was sind denn das für Companies?
Ja.
Und dort sozusagen sagen, hey, von den 20, gib mir mal bitte den Geschäftsführer, Head of IT.
Also auf der Website meinst du die Ausstellerliste?
Ja, genau.
Die meinst du, okay.
Genau. Mhm. Also die muss man sozusagen als Basis nehmen. Ja. Und wir gucken dann sozusagen die Company nach. Versuchen eben die richtige Person auf LinkedIn.
Achso, das fließt dann auch in Singlist rein, eure Softwarelösung.
Genau.
Und kann kombiniert werden mit den anderen.
Ja, genau. Also manche sind halt, also als Aussteller ist man ja selbst, hat ein Sales-Interesse sozusagen, ja, dann will man ja nicht Sales-Target sein, zwangsläufig. Aber manche Unternehmen von uns sind eben stärker interessiert an den Ausstellern, manche an den Teilnehmern sozusagen. Und also das ist sozusagen, auch wenn es keine Networking-App gibt, es Lösungen. Ja? Und natürlich ist aber der Goldstandard und der Quasi-Standard, ne? Wenn es irgendwo sozusagen sich ein paar hundert oder tausend Leute angemeldet haben, dann ist es natürlich auch erstmal eine gute Datenbasis, von der aus so loszulegen.
Okay, aber vielleicht das nochmal im Detail. Also wenn ich jetzt keine Networking-App habe, wir bei Data Unplugged werden eine haben, aber spielen wir auch das mal durch. Also keine Networking-App, dann muss ich logischerweise andere Datenquellen anzapfen.
Genau.
Die in Singlist reinfüttern und analysieren.
Ja, es ist relativ simpel. Wir legen einfach an eine Quelle. Ja, also wir reden immer von Quellen und von Filtern. Und die Quelle ist in dem Fall, gibt mir alle Menschen, die gepostet haben oder posten. Also wir können das einmalig oder täglich beobachten. Ja. Mhm. Gibt mir alle Menschen, die posten Meet Me at Data Unplugged, was auch immer für Keywords ich sozusagen dort noch nehme. Ja.
Ach so, weil das analysiert nicht das Bild, sondern den Text. Ne?
Also ja, klar, genau.
Okay. Also, ne, du kannst, weil ich erinnere mich gerade, wenn ich zurückdenke, einfach an auch unsere Meet Me Ads oder auch bei anderen Events, starker Fokus ist auf dem Bild. Da ist dann das Gesicht drauf, Selfie-Mode und dann ein schöner Text, Meet Me Ad. Aber diesen Text auf dem Bild, das...
Nee, den bekommen wir tatsächlich nicht. Genau. Aber typischerweise entweder verlinkt man die, also verlinkt man sozusagen das Event oder die Company-Page, LinkedIn-Page, oder schreibt eben, ne, hey, freue mich morgen auf 2 Tage in Münster und so weiter und so fort. Also das heißt, und das Prinzip kannst du natürlich jetzt auch verändern und sagen, hey, mich interessieren alle Menschen, die zum Thema KI schreiben, oder zum Thema Data Unplugged schreiben beispielsweise, also unabhängig, ob sie dann hingehen oder nicht. Und was wir mit unserer Software auch machen können, wir können erkennen, wer diese Posts liked und kommentiert. Und damit ergeben sich wiederum andere Spiele, dass du sagen kannst, wir können auch zum Beispiel von uns oder auch von euch erkennen, wer liked denn eure Posts, wer kommentiert eure Posts. In unserem Fall für uns natürlich auch, eben spannend zu sehen, mit wem sind wir eigentlich noch nicht im Kontakt. Gerade wenn es größere Unternehmen ist, wir sind gerade noch am Anfang, aber man generiert, das war so der zweite Painpoint, ehrlich gesagt, den ich in meiner Karriere so die letzten Jahre hatte. Wir haben pro Monat irgendwie 400-500 neue LinkedIn-Follower generiert, durch gutes Marketing. Bis wir uns mal die Frage gestellt haben, sind das eigentlich die richtigen? So, was haben wir gemacht? Ja, wir haben LinkedIn aufgemacht, du kannst es ja sehen, ist ja nichts sozusagen, was komplett verschlossen ist, aber es ist halt Stift und Zettel, haben wir halt durchgeguckt, okay. Die und die sind relevant, oder die sind, die sind in unserer Zielgruppe. Das ist ja nicht nur für ein Outreach spannend, sondern auch ums Marketing zu justieren, zu sagen, hey, lass mal schauen, ob wir den Content vielleicht ein bisschen anpassen, ob wir damit sozusagen die richtigeren oder mehr richtige Menschen erreichen.
Ja. Mhm, absolut. Oder nicht nur die Zahl, sondern auch, man kann ja klicken und die Followerliste analysieren.
Genau, so. Und das kann ich sozusagen sowohl im Marketing als auch im Sales nutzen. Also das, was ich sagen will, eigentlich, am Anfang war sozusagen dieser Event war sozusagen der Triggerpunkt, wo wir gesagt haben, hey, das ist unser Pain und das ist auch offensichtlich der Pain von vielen anderen Menschen gewesen. Und danach ist nach und nach immer mehr sozusagen dieses Online-Signale gewachsen, dass wir eben heute diese beiden groben Bausteine haben. Ja, du kannst entweder dich auf Offline-Events vorbereiten oder du kannst sagen, ich möchte ganz bestimmte Online-Signale beobachten. Wer liked, kommentiert, postet etwas auf LinkedIn, aber auch welches Unternehmen schreibt welche Stellenausschreibung aus oder was passiert auf Google News.
Ja, genau. Okay. Ja, Online-Signale und da vor allem LinkedIn-Signale. Ne? Das kriegen wir ganz klar jetzt von dir zu hören. Also nicht nur, aber vor allem. Ne? Ja. Das ist so. Also von Liken bis Kommentieren bis Posten bis hin aber auch zu wahrscheinlich Live-Events, wenn die oder LinkedIn-Events, ne? Dort sind ja auch wieder Daten da, die ich dann wahrscheinlich auch ziehen kann, ne?
Genau, auch das ist tatsächlich manchmal ein Hebel. Also es gibt manche Veranstaltungen, wo es eine relativ signifikante LinkedIn-Event-Page sozusagen gibt, ja. Und auch das ist ja manchmal spannend zu wissen, da sind irgendwie, es gibt keine Networking-Event-App, aber es gibt halt 500 Menschen, die in der LinkedIn-Event-Gruppe sind, ja.
Ja.
Die werden wahrscheinlich dorthin gehen, genau.
Ja, genau. Das ist schon groß, also 500 ist schon groß für ein LinkedIn-Event. Es reicht ja auch 50, auch die sind spannend.
Klar, also genau, es kommt immer drauf an. Also bei 50, die können wir jetzt noch manuell durchgucken. Ne? Also deswegen ist es immer so ein bisschen, also wenn ich das sozusagen, wenn wir jetzt auf ein Coffee-Date mit 10 Leuten gehe, ja, dann brauche ich das natürlich auch nicht. Ja? Aber sobald es eben in so Regionen geht, wo ich entweder keine Zeit oder keine Lust habe oder es einfach unfassbar aufwendig ist, dort ein paar hundert Leute zu recherchieren, dann ist es natürlich irgendwie angenehmer zu sagen, ich klicke auf den Knopf und sage, das ist das, was mich interessiert und das ist das, was ich filtern möchte. Liebe Software, lauf los. Ja.
Mhm, verstehe. Ja, du hast gerade Automatisierung schon angesprochen. Das ist ja dann ganz entscheidend, gerade bei den großen Zahlen, wo man eben nicht mehr so leicht händisch durchgehen kann. Was bietet ihr denn da an, also auch Richtung ruhig KI, ja, das ist ja unser Thema.
Ja, klar.
Erzähl doch mal ein bisschen, wie ihr das schon für euch nutzt.
Mhm. Also ich glaube, die zentrale Applikation momentan ist für uns ein AI-Web-Agent, ja, den wir gebaut haben, wo wir sagen, wir bekommen ja eine Company-Page, eine LinkedIn-Page, ja,
ja,
und versuchen daraus eben diese qualitativen Fragen. Ist das ein B2B-Unternehmen? Ist das ein Startup? Ist das ein Wettbewerber? Ist das keine Ahnung was? Ja, immer sozusagen eigentlich das kann man natürlich auch anders nutzen, ja, aber wir nutzen es und empfehlen es primär in so einer Art Ja-Nein-Logik zu nutzen, um dann eben darauf wieder zu filtern. Mhm. Und genau, das heißt, da haben wir eben einen AI-Research-Agent gebaut, der verschiedene Quellen nutzen kann, von Google über die Website-Analyse sich die Texte zieht. Das ist sozusagen Applikation Nummer eins. Ja. Wir haben ganz viele Ideen, was wir noch machen können.
Ja, sag mal so einen typischen Query. Was gebe ich da so typischerweise ein? Also gerade so Richtung Events. Was gib uns mal so zwei, drei Sachen mit.
Das Typische, was wir, also die Lösung, die wir anbieten, funktioniert ja nur im B2B. Ne? Also das heißt, wenn ich ein B2C-Unternehmen bin, dann ist das ja irrelevant für mich.
Ich werfe da so Themen rein.
So, genau. Also einfach. Nee, wir schreiben einfach oft für uns sozusagen den Prompt, hey, für die Company X, ja, Data Unplugged, bitte gib mir zurück, ob das eine B2B oder eine B2C Unternehmen ist. Bei euch ist zum Beispiel jetzt ein spannender Fall, weil was seid ihr eigentlich genau? Ja, ihr seid irgendwie beides. Mhm. Gibt es natürlich auch manchmal so ich sag mal Twitter-Unternehmen. Aber das machen wir, wie gesagt, sehr oft. Oder eben, es gibt jetzt ja, wie wir auch gesagt haben, es gibt ja ein paar andere Sales-Lösungen am Markt. Denen muss ich jetzt vielleicht auch nicht eine Sales-Lösung anbieten. Ja, das heißt, da kann ich mir das ersparen.
Basierend auf was? Also auf der Company-Page kriege ich dann die Info?
Genau. Ne, okay. Also ich muss natürlich einen Prompt mitgeben, was ist für mich ein Wettbewerber, ja, in welchem Bereich. Recruiter von uns haben das manchmal oder HR-Consultancies, ja, so bitte, also alle Recruiter sozusagen ausschließen. Und dann wäre der Prompt eben, ne, hey, bitte gib mir für die Company XY zurück. Ist das ein Recruiter, ja oder nein?
Ja, das ist natürlich cool, weil das händisch enorm viel Aufwand ist.
Ja, und ich meine, so die großen Namen in seiner Branche, seine Wettbewerber, kennt man natürlich
immer. Kennt man, ne? Ja, genau.
Aber eben dann doch nicht mehr die letzte kleine Agentur, sage ich jetzt mal, ja, kennt man vielleicht nicht mehr immer mit Namen.
Ja.
Und dafür ist, glaube ich, AI eben prädestiniert aus vielen, vielen Daten, rauszufiltern, hey, das könnte es sein.
Okay, filtern heißt entweder ausschließen oder genau die mir anschauen.
Ja, genau.
Das geht ja beides.
Ja, genau.
Ne? Klar. Okay, ach, interessant. Also da nutzt ihr schon Gen AI. Also ihr habt tatsächlich Under the Hood. Mhm. Deswegen sagst du ja Prompting. Ne? Ja. Die Möglichkeit, in natürlicher Sprache gebe ich irgendeinen Text ein, was ich also wissen will.
Genau.
Und dann kriege ich raus, gefiltert aus diesen Datensätzen die entsprechenden Kontakte.
Genau.
Okay.
Genau.
Dann kann ich damit weiterarbeiten.
Ja, genau.
Okay.
Und was man vielleicht auch sagen kann, wir hatten ja auch ein paar Mal darüber gesprochen, das Ganze kann man natürlich auch eben für nicht nur für die Ansprache nutzen, sondern wenn ich jetzt eben weiß, welche Menschen liken, folgen, keine Ahnung, was meiner Firma, die in meiner Zielgruppe sind oder vielleicht zum Event gehen. Ich hatte mit ein, zwei Unternehmen Ausstellungen gesprochen, die im rundherum sozusagen gemessen natürlich viel Out-of-Home-Werbung machen. Ja, ist ja auch ein ganz sinnvolles Geschäftsmodell. Das Ganze kann ich natürlich auch auf Paid Media übertragen. Ja, ich kann sagen, hey, die lege ich quasi in eine Lookalike-Kampagne und bespiele sie mit Werbung.
Ja. Okay, verstehe ich. Das ist dann für die weitere Targetierung.
Genau.
Eine super Selektion.
Genau.
Die rausziehen und die dann, oder Lookalike, entsprechende, muss dann der entsprechende Algorithmus, ob das Meta ist, oder woanders, ne, dann herausfinden mit den entsprechenden Daten.
Genau, also genau, Lookalike ist jetzt sozusagen dann der zweite Schritt. Aber wenn ich ganz genau weiß, diese 5000 Menschen gehen zur Data Unplugged oder die 1000, die für mich relevant
kann
sind.
Kann sie direkt targetieren.
Genau, auch, genau. Ja.
Genau, also direkt targetieren ist natürlich cool und gleichzeitig aber auch ähnliche Profile woanders finden und dann auch targetieren erreichen mit
Werbung. Also die Möglichkeiten sind schon sehr, sehr vielfältig und wie gesagt, wir kommen eigentlich immer ein bisschen da zurück. Am Ende geht es immer um Listen, ja, deswegen so ist ja auch unser Name entstanden, aus Signalen Listen bauen, ja, Signalist. Mhm. Und das ist einfach der, zumindest aus meiner Erfahrung, sehr, sehr zeitraubende und nervtötende Prozess im Sales und Marketing.
Ja, und es ist cool, dass ihr nicht nur basierend auf Keywords dann filtern könnt, sondern eben auch schon mit Prompts.
Genau.
Das ist halt wirklich cool, ja. Das ist ja das, was auch die Erwartungshaltung ist heute bei Menschen, wenn sie mit Software zu tun haben, dass da auch jetzt schon KI drin ist, weil wir das alle kennen irgendwie, ne?
Ja.
Natürlich cool, dass ihr das auch schon implementiert habt. Nicht nur mit Checkmarks, so, okay, ich will jetzt bestimmte Regionen nur suchen oder so.
Ja.
Und dann könnte ich auch, fair enough, direkt LinkedIn eigentlich nutzen, wahrscheinlich.
Naja, gut, wenn du weißt, gut, aber du kannst ja nicht die Teilnehmer sozusagen zu LinkedIn hochladen, also das geht ja jetzt nicht.
Das nicht, genau, und auch diese Art der Vorselektion ist ja entscheidend, also dass ich jetzt schon sage, zum Beispiel aus der Networking-App genau die habe und so, das ist natürlich ganz klar, das ist ja der Riesenvorteil.
Ja, aber genau, klar, ne? Ansonsten, also es sind wirklich diese quantitativen Daten, deswegen bin ich bei KI immer so ein bisschen, also es ist natürlich wirklich Wahnsinn, was inzwischen möglich ist und es hat auch alles seine Berechtigung und wird auch, glaube ich, du hast, glaube ich, in einem anderen Podcast mal gesagt, gekommen, um zu bleiben, glaube ich, das können wir alle unterschreiben, aber es ist eben längst nicht alles KI, ne? Ich meine, also wenn wir uns von der LinkedIn-Page irgendwie die Locations sozusagen runterziehen und einen Count machen, ist das irgendwie in Deutschland. Da brauche ich keine KI für, ja, das ist ein relativ simpler Lookup. Und das Gleiche übrigens, was wir auch noch drin haben, manche Branchen, Kunden von uns sind ein bisschen konservativer und siezen eher eine Ansprache. Auch das ist ehrlich gesagt total nervig auf LinkedIn, dass ich, also manche geben ja dieses she, her, they, them und sowas an. Aber das muss ich mir A, auch manuell angucken. Und wir haben einen relativ simplen Gender-API-Lookup. Ja, gib mir für den Namen Bernhard aus Deutschland. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es dann eher sozusagen ein Herr oder Frau? Und dann kann ich das in der Ansprache nutzen. Mhm. Und für manche Kunden von uns ist das alleine sozusagen ja irgendwie eine Zeitersparnis, ja, weil sie sonst Klar. eben dann überlegen müssen, ja, sehr geehrter. Und dann, wenn du merkst, ja, lieber, ja, und so anschreibst, ja, dann weißt du natürlich, okay, das ist irgendwie bin ich in einer Massen-E-Mail gelandet, ja.
Einfach Hallo schreiben und dann.
Ja, in manchen Branchen funktioniert das, ja, und Englisch macht es natürlich, ist alles immer ein bisschen einfacher, aber die deutsche Sprache hat uns ja ein paar Hindernisse reingesetzt und genau.
Ja. Nee, das kennen wir alle, dass wir auch mal mit merkwürdigen Nachrichten dann logischerweise, wenn die Lösung dahinter nicht gut ist, behelligt werden. Der typische Spam.
Genau.
Ganz klar, ne? So. Ja. Und das muss ja auch wieder nicht sein. Wir wollen ja hier, das ist ja auch ein Grund dahinter, targetiert, gut, gute Qualität. So.
Das ist tatsächlich vielleicht, genau, also gerade wenn man im Vertrieb, ne, Spray-and-Pray-Ansatz gab es ja auch, irgendwie 1000 E-Mails rausschicken und dann ein paar bleiben schon hängen und sowas. So, das gibt's alles und das gibt's auch immer noch. Mhm. Aber zum Glück muss ich sagen, wir sind da große Freunde von, ehrlich gesagt, wird dieses ganze Thema Spam-E-Mails verschicken. Und damit meine ich jetzt nicht nur hier den richtigen Spam, sondern auch irgendwie unangefragte Sales-Nachrichten. Technisch gesehen immer schwieriger. Also wenn man sich so in das Thema E-Mail-Infrastruktur reinnördet, das ist schon alles sehr, sehr kompliziert geworden. Ich kann das nicht mehr so einfach machen. Und unser Credo ist eigentlich, und auch auf LinkedIn geht das nicht. Ja, ich kann es natürlich Leute anschreiben, aber ich kann, wenn ich irgendwie 500 Nachrichten am Tag auf LinkedIn schreibe, dann sagt LinkedIn auch, irgendwas ist hier falsch. Wir bremsen dich jetzt mal. Und das ist auch richtig, meiner Meinung nach. Und unser Credo ist, wenn anschreiben, dann bitte die Relevanten und lieber weniger und mehr. Und bislang war es einfach immer manuell sehr aufwendig, diese Relevanz und dieses, sind das die richtigen, zu identifizieren. Und ich glaube, das kann man eben ein Stück weit lösen.
Ja, die angeschriebene Person wird sich wahrscheinlich sogar freuen, wenn sie weiß, ey, wir treffen uns wirklich auf dem Event. Klasse, das ist ja hochrelevant. Ne? Also das jetzt mal ganz konkret, das ist ja wunderbar. Also ich würde mich freuen, wenn ich jetzt, wir gehen ja selber auch auf Events, im Vorhinein sogar schon angeschrieben werde von Menschen, die auch aufs Event gehen. Ich würde mich eher freuen, tatsächlich.
Wir sehen das bei uns, aber auch bei unseren Kunden, dass die hier positiven Antwortraten wirklich das 10, 20, 30-fache von klassischem Outbound sind. Ja. Ja. Das kommt natürlich immer darauf an, was ich für eine Lösung habe und dass das irgendwie spannend ist. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, so im Cold Outreach sind es irgendwie 0, bis irgendwie 1,
nicht vergleichbar.
Ja, sind so die positiven Antwortraten. Und das sehen wir bei unseren Kunden auch, wie gesagt, nahezu durch die Bank weg. Ja. 10, 20, 30%, die sagen, hey, klingt spannend, klar, lass auf einen kurzen Kaffee treffen. Das heißt ja nicht, dass man sofort irgendwie einen 7-Millionen-Vertrag, siebenstelligen
Millionen-Vertrag
unterschreibt. Ja. Aber zumindest gehe ich in Austausch. Und das ist vielleicht auch nur ein Punkt eingangs, was du gesagt hast, Events, ja, wir haben ja alle gedacht, während der Corona-Zeit, okay, Events braucht es nicht mehr, ja, das wird alles digital und so weiter und so fort. Und es ist ja, die Branche ist komplett zurückgekommen, ehrlich gesagt, und das ist auch schön. Und ich glaube sogar, dass durch diesen ganzen AI-generierte Nachrichten und AI-Content und Blogs und keine Ahnung was, also es muss ja eigentlich so sein, dass Angebot, Nachfrage, es wird noch mehr irgendwie auf uns einprasseln und die Awareness, ja, für ein einzelnes Thema sozusagen wird noch weniger. Und dieser persönliche Kontakt, den ich eben nur auf Events habe, ja, der wird natürlich umso wichtiger, um zu sagen, hey, ich kann mit einem Menschen sprechen, wie funktioniert eure Lösung genau, kann das, kann das jedes. Klar kann ich das mir im Chatbot auch irgendwie fragen und bekomme irgendwie die 5 Knowledge-Artikel irgendwie vorgeschlagen, muss mir durchlesen. Aber ich glaube, dass der persönliche Kontakt durch die ganze KI-Welle eher sogar noch an Gewichtigkeit und Relevanz zunimmt.
Ja, das merken wir auch. Also die Lust auf den echten Austausch hat eher zugenommen, ne? Weil man ist tendenziell schon mehr im Homeoffice heute als früher. Und dann, wie du sagst, ganze Thematik rund um KI führt ja auch dazu, dass ich mit Robotern, Maschinen dann auch gerne mehr zu tun habe, ne? So, und dann freuen sich die Menschen schon auch, wenn sie die Möglichkeit haben, gerade wenn das Setting gut ist und der Rahmen passt.
Ja,
ist natürlich Das ist ein Highlight. Ich würde jetzt auch nicht dann jede Woche auf ein Event gehen. Das haben wir auch gesagt. So, Aufwand, Kosten, Nutzen und so. Aber die Lust auf Events ist schon sehr, sehr groß. Das merken wir auch, ja. Was kommt eigentlich bei euch als nächstes? Vielleicht da nochmal so 2, 3 Sätze, weil ihr seid ein Startup. Mhm. Ihr seid noch relativ jung. Was sind so die Features, die Next Steps, Milestones? Da mal noch so, kannst du ja ein paar Sätze mitgeben.
Genau, also wir haben, womit wir angefangen haben, ist dieses, ne, Versuch aus Signalen quasi eine Person zu ermitteln. Was wir jetzt schon gebaut haben, aber immer noch weiter verbessern ist und dass man diese Signale ja auch regelmäßig für Firmen quasi beobachten kann. Und eine Firma kann aus einer, aber auch mehreren Personen bestehen. Also das Typische, was ich also wohl auf dem Event, haben wir gerade gesagt, ne, nicht sofort jeder unterschreibt da den Vertrag, aber auch in einem Cold Outreach und generell ist ja so eine so die typischste Antwort, ja, klingt spannend, was ihr macht, lass mal im Austausch bleiben, ne, und irgendwie mal gucken, wann das irgendwie relevant wird. So. Und der typische Weg ist ja, ich mache mit meinem CRM eine Notiz, ja, hey, irgendwie in 6 Monaten mal irgendwie wieder ein Follow-up schreiben.
In 6 Monaten erst?
Oder 3 oder was weiß ich nicht was, ja.
Naja. Ja, da würde ich mal sagen, Leute, das geht nicht hier, 6 Monate.
Und da versuchen wir zu sagen, hey, wenn wir schon Signale erkennen können, dann können wir sie auch regelmäßig beobachten, ja, und sagen, hey, diese Unternehmen oder jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, nicht eben diese typische 2, 3 Monate oder was auch immer man eingibt, an so ein komisches Intervall zu binden, ja, sondern zu sagen, ah, jetzt haben die gerade eine Stellenausschreibung in dem Bereich offen oder der CEO war gerade im Podcast und hat irgendwas so als
Trigger,
gesagt.
So eine direkte Anknüpfung, genau. Ja.
Mhm. Und lustigerweise kommen wir da, und das finde ich ehrlich gesagt viel, viel spannender als den Cold Outreach Part, der zwar auch wichtig ist, aber eben nicht nur meiner Meinung nach. Wir kommen in ganz andere Themen mit unseren Kunden. Die einen, Marktführer in einem bestimmten Medizinsoftware-Segment, ja, die wollen alle Krankenhäuser beobachten auf bestimmte Digitalisierungskanäle, Digitalisierungssignale. Haben die neuen CDO, steht bei Google News, Krankenhaus XY hat Digitalisierungsmaßnahmen angekündigt oder hat das implementiert und sowas, um zu merken, hey, jetzt ist vielleicht der richtige Moment, um dort sozusagen erneut in den Austausch zu gehen. Okay. Ja. Andere Unternehmen von uns, die sich viel mit Relocation von Unternehmen beschäftigen, wenn die jetzt gerade expandieren oder eine Funding-Runde bekommen, all diese Themen, ja.
Sind sofort Träger, natürlich.
So,
hey, weil du willst ja dann gratulieren vielleicht, würdest du sowieso händisch machen.
Wenn du es mitbekommst.
Genau, wenn du es mitbekommen würdest.
Genau, und das bekommst du halt bei 10 mit, ja, und bei 50, aber ja. wenn es weitergeht, ja, und das berichten uns auch die Kunden immer viel mehr, gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen. Das war so ein bisschen auch nochmal wieder zurück, ne? Bei vielen ist der Prozess ähnlich, aber im Detail sehr unterschiedlich. Was sind meine Signale? Was sind meine Intervalle? Bei einem sind es 6 Monate, bei anderen sind es 2 Wochen, ja, für ein gutes Follow-up. Und das versuchen wir eben abzubilden und bauen da jetzt eben sehr stark daran, zu sagen, hey, die Menschen, die du initial getroffen hast, auf der Data Unplugged oder wo auch immer, und wo du gesagt hast, Mensch, das klingt irgendwie spannend, gerade irgendwie kein Anwendungsfall, aber lass mal schauen. Mhm. Wenn ich dann erkenne, du, da ist irgendwas passiert bei diesem Unternehmen, der kennt mich, der Bernhard. Ja. Ich schreibe, du Bernhard, wir haben uns auf der Data Unplugged ja getroffen. Ich weiß, damals war es nichts für euch. Ich habe gesehen, ihr expandiert jetzt nach USA.
Basiert auf LinkedIn, ne? Das verstehen wir.
Basierend auf Google News, basierend auf der Website, weil dort jetzt irgendwas steht. Ja. Also zum Beispiel interessiert den einen Kunden, ob die Krankenhäuser ein Patienten-WLAN haben.
Mhm.
Das steht nicht bei LinkedIn und bei Google News, aber das steht auf der Website.
Okay.
Das heißt, unser Bot läuft glaub einmal im Quartal oder einmal im Jahr sozusagen auf alle Krankenhäuser durch. Haben die jetzt einen Patienten-WLAN? Ja, nein. Wenn ja, dann braucht der Bot nicht mehr weiterlaufen, ja, weil das wird wahrscheinlich nicht abgeschafft.
Mhm.
Aber wenn da nein steht, ja, dann geht er also in 3 Monaten wieder auf die Website, okay, und sagt, gibt's jetzt einen Patienten-WLAN? Ja, nein.
Mhm.
Ah, fertig. Ja.
Und dann ist es wieder ein Punkt nachzuhaken.
Genau. Und jetzt steht da plötzlich, jetzt haben sie einen Patienten-WLAN, ja, ja, nach 3 Monaten,
ja,
oder 3 Monate später.
Mhm.
Das ist ein mega guter Aufhänger zu sagen, hey, ich habe gesehen, ihr habt da was verändert. Das hat natürlich einen ganz konkreten Hintergrund, weil deren Software nur läuft, wenn das Krankenhaus ein WLAN hat. Und leider sind wir in Deutschland und das ist noch nicht überall gang und gäbe, dass es auch ein internes WLAN gibt. Also darum geht es eigentlich mehr,
ja,
in den Krankenhäusern. Und das ist für die ein mega wichtiges Signal, um zu sagen, Mensch, jetzt könnte das doch irgendwie passen mit unserer Software, wollen wir nicht nochmal sprechen.
Ja, weil Signal heißt immer auch Timing, ne?
Ganz, ja, genau, klar.
Also worum geht's, aber dann das Timing muss halt auch passen.
Genau, diese typische, ja, richtige Person zum, ja, richtigen Zeitpunkt,
ja,
und mit der richtigen Message, ja, das ist ja das, was man immer so sagt als Losung, und man versucht das eben intuitiv zu lösen und die meisten machen das auch gut, aber wie gesagt, in der Masse ist es schwierig und die ganzen Anwendungen kannst du natürlich auch hatten andere Unternehmen, die sich eher auf Wettbewerbsresearch konzentrieren wollten. Die sagten, hey, ich will eigentlich wissen, was machen meine Wettbewerber.
Ja.
Wer fängt da neu an? Wer ist da vielleicht nicht mehr? Ja, und so weiter und so fort. Und
ja klar, auch so Jobwechsel werden ja auch auf LinkedIn gepusht.
Genau.
Auch das wären vielleicht Signale für X oder Y, ne?
Das ist relativ simpel. Wir müssen aber das LinkedIn-Profil von der Person in welcher Frequenz auch immer nachgucken. Und dann sehe ich ja, der ist eben nicht mehr dort, sondern ist eben aufgestiegen oder was auch immer.
Ja.
Oder gewechselt. Und am Ende ist das ja sozusagen, ne, auf LinkedIn ist sozusagen ein Datensatz dazugekommen, wenn man es ja mal so übersetzt, ja. Mhm. Aber in einem anderen Unternehmen löst es quasi das Signal aus, hey, jetzt ist vielleicht der richtige Moment, damit zu schreiben oder damit sozusagen in Kontakt zu gehen. Und ein ganz wichtiges Signal, ehrlich gesagt, was viele Unternehmen so ein bisschen unterschätzen, ist, jetzt ist ein Kunde von mir, ja, wenn ich viele Kunden habe, einer hat das die Company gewechselt. Das ist doch ein super Aufhänger zu sagen, hey, Bernhard, du hast doch unsere Lösung irgendwie früher bei XY genutzt, jetzt bist du bei der neuen Company, ja, vielleicht wollen wir nochmal sprechen.
Mhm.
Und am Ende geht es zurück auf Signale, ja, das ist so ein bisschen unser Thema, und Listen, ja, und Listen gibt, glaube ich, genug in Unternehmen, und wir versuchen das ein bisschen zu automatisieren.
Okay, ja, verstehe. Macht absolut Sinn, in diese Richtung zu gehen und Single List dadurch holistisch aufzubauen.
Genau.
Ja, okay, sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben es ganz gut verstanden. Einmal, was ihr macht und wie man das auch nutzen kann, konkret auch für Data Unplugged. Du selber wirst auf der Data Unplugged nächstes Jahr auch mit Sicherheit da sein. Kann man mit dir da auch nochmal in den Austausch gehen, Termine machen vielleicht.
Ja. Geht doch andersrum.
Ja, genau. Das macht also absolut Sinn. Magst du uns einmal noch vielleicht was Persönliches mitgeben? So, was ist dir wichtig? Was liegt dir am Herzen?
Was liegt mir im Herzen? Ja, das ist irgendwie ganz viele Dinge. Also ich glaube, wir merken ja die letzten Jahre, so dass das alles irgendwie gefühlt intensiver wird, und das ist mal, ne, von der Weltpolitik, irgendwie Wirtschaft und so weiter, Digitalisierung hängt wir hinterher, und gerade die letzten Monate waren ja, oder die letzten Jahre, muss man sagen, in Deutschland mehr vom Streit geprägt als von Harmonie, was die Politik angeht, und ich glaube, das lähmt das Land sehr viel, und gleichzeitig haben wir unfassbaren Aufholbedarf in vielen Sachen, von der Straßeninfrastruktur bis zu KI, ja, da gibt's ja irgendwie noch ein paar Facetten dazwischen. Und ich glaube, jetzt bin ich irgendwie zu jung dafür, ja, aber es gab ja mehrere Phasen in Deutschland, wo es so eine Aufbruchstimmung gab. Und ich glaube, die wäre irgendwie schön, wenn wir die irgendwie wieder hinbekommen und eigentlich die positiven Seiten von Technologie sehen, was das eigentlich bewirken kann. Ja, es gibt Risiken bei KI und bei Automatisierung und bei vielen anderen Sachen, aber es gibt ja auch ganz, ganz viel, was sich dadurch beheben lässt. Ich wohne in Berlin, die Geschichten über die Berliner Verwaltung sind nicht ganz so hergeholt, ja, wie man, also es ist tatsächlich alles sehr, sehr unstrukturiert dort, und ich glaube, von Elterngeldantrag über Personalausweis verlängern und so weiter und so fort, kann man vieles auch anders lösen als mit Stift und Papier und mit EC-Karte bezahlen, und zwar als einziges Zahlungsmittel in bestimmten Berliner Verwaltungsbehörden. Und da diesen positiven Swing, und das finde ich auch einfach super bei euch als Thema, aber weil es natürlich auch ja schon immer sozusagen besetzt, ich glaube, die Möglichkeiten sind vielfältig und sie werden immer mehr, und ich glaube, die sollte man fürs Positive nutzen, und dann haben wir vielleicht auch wieder einfach eine positive Stimmung in Deutschland, in der Welt.
Ja. Ja, das ist voll das, was wir mit der Data Unplugged hier am Ende auch bezwecken wollen. Also Aufbruchstimmung, Gas geben, hier im Bereich der Daten, KI, für Deutschland, auch für Europa. Ganz, 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 ganz klar. Und damit will ich auch heute abschließen, im Grunde mit drei Appellen. Einmal, kommt zu unserem Festival Data Unplugged nächstes Jahr, 10.11. April. Das wäre Punkt 1. Das zweite ist, bereitet euch vor, um das Maximum rauszuholen aus diesen beiden Tagen. Wir geben uns natürlich Mühe, dass das auch so gelingen wird, selbst wenn ihr nicht vorbereitet sein werdet. Aber bereitet euch bestmöglich vor, dann werdet ihr im Nachhinein auch nochmal richtig Spaß haben. Dank des Events, dank des Data Unplugged Festivals, und macht das bei allen anderen Events natürlich genauso. Das ist der zweite Appell. Und der dritte ist, schaut euch nach Lösungen um, die euch unterstützen in der Vorbereitung. Das kann dann auch Singlelist sein, zum Beispiel, worüber wir ja heute ganz viel gelernt haben. Besten Dank, Robert. Hat Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, und wir sehen uns spätestens im April, würde ich sagen.
Bombe. Ciao, ciao.